Ein spannendes Thema für manche, für die anderen ist es überhaupt vielleicht kein Thema, bis jetzt. Und hoffentlich wird es ein Thema nach diesem Gottesdienst. Für manche ein beängstigendes Thema, Jesus kommt wieder, Tag des Herrn, jüngstes Gericht, Weltende. Und für die anderen, endlich. Horst Reingensmeier ist ja schon in der Ewigkeit, aber nicht nur er, sondern auch viele anderen haben gesagt, wann darf ich sterben, wann darf ich gehen? Ich bin lebenssatt. Und diese Erwartung auf das Ende für ihn persönlich war für ihn eine große Freude, denn es war beschwerlich und leidvoll. Und doch möchte ich einsteigen mit einer Geschichte aus meiner Jugend. Wir schreiben die Zeit vor 2000 Jahren, 1976. Bin 4 Jahre alt, laufe auf der Straße und ahne nichts Böses. Dann kommt eine Delegation von Leuten mittleren Alters wahrscheinlich, wie ich jetzt bin, und fragen, ob ich weiß, wo hier Rehbergs wohnen. Ja, weiß ich zufällig. Wir sind Gäste, sind ungefähr so 8 bis 10 Leute. Wir sind Gäste und wollen sie besuchen. Kannst du uns zeigen? Kann ich zeigen. Und ich bringe sie nach heim, nach Hause. Meine Eltern waren also erfreut auf jeden Fall, aber nicht irgendwie unerwartet oder es hat sie nicht unerwartet getroffen. Ja, sind halt 8 bis 10 Leute gekommen und bleiben 3, 4 Tage hier zur Übernachtung. Im Nachhinein, wenn man selbst im Alter ist, wo man Gäste empfängt und sich vorbereitet und Sorgen macht und wie es wird und alles, dann denke ich, wie habt ihr es gemanagt? Was habt ihr denn alles so gemacht? Aber es gab keine Telefonen und solche Geräte wie Handy gab es damals erst recht nicht. Telefonen gab es nicht, es gab nur einen für auf der ganzen Straße. Man hat, die haben vielleicht auch ein Telegramm geschrieben, ja, wir kommen irgendwann im Sommer, wenn es warm wird. Aber es heißt nicht, dass es auch angekommen ist. Das heißt, meine Eltern und viele, viele andere Leute, das hat nichts mit dem Glauben zu tun gehabt, sondern war eine Kultur des Erwartens. Sie haben jeden Tag erwartet mit einem Besuch. Nicht nur von 2 Leuten, sondern 8 bis 10 Leuten, die 3, 4 Tage oder eine Woche blieben und haben von da dann andere besucht. Die Frage nach Platz oder Zeit hat sich alles erübrigt. Wenn Gäste da waren, waren sie da. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Auch die Geschichte, was Inga vorher vorgelesen hat, diese zeigt uns eine Erwartungshaltung, aber nicht depressiv, nicht losgelöst von dem Leben, sondern mitten im Leben und doch voller Erwartung. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet, hieß es in der Geschichte. Und hier natürlich, meine Eltern haben nicht die ganze Zeit gewartet, aber sie waren bereit, als die Gäste kamen. Man hat natürlich Schinken und Wurst und so ein bisschen gehabt im Keller. Ja, unser Text erzählt auch, dass die Gemeinde, dass die Christen in der Gemeinde in der Thessaloniki, also heute die Stadt Thessaloniki, sie beschäftigte die Frage, wann kommst du, Jesus? Wann wird dieses Kommen sein? Wann wird dieser jüngste Tag sein oder Tag des Herrn? Das sind alle Ausdrücke eben für das Weltende. Und Paulus bringt es gleich auf den Punkt und versucht da Klarheit reinzustreuen. Und er stützt sich sehr stark auf die Aussagen von Jesus. Und der erste Gedanke heißt bei mir überschrieben, Jesus kommt, damit müssen wir rechnen. Jesus kommt, damit müssen wir rechnen. Wir gehen in der Zeit, wo Jesus auf der Erde war und die Jünger ihn fragen, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und Jesus antwortet in Matthäus 24 so, seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten, also alle, die an Gott glauben, verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Also, Obacht, seid wachsam. Da werden viele kommen und sagen, ich bin Christus und schließt euch mir an und so weiter. Und es waren auch in der Geschichte. Aber Vorsicht. So, und dann nennt er Zeichen, die vorauskommen werden, dann bevor das Weltende kommt. Und er sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien, seht zu und erschreckt nicht. Ich finde es interessant, Jesus sagt es, aber er sagt, seht zu, ich sage es euch, aber erschreckt nicht, das kommt. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere und Hungersnöte werden sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr, also alle, die auf Jesus und an Gott glauben, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das heißt, eine Christenverfolgung wird starten. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann erst wird das Ende kommen. Also, Originalton von Jesus. Krisen, Katastrophen, Hungersnot und Verfolgung sind Zeichen und Hinweise auf das zweite Kommen von ihm. Das hat er vorausgesagt. Das wollte er seinen Jüngern nicht enthalten, sondern das gehört dazu. Das ist wichtig. Damit müssen wir rechnen. Menschen werden, also Jesus wird kommen und wie wir es lesen, auch wenn die meisten sagen, es ist Friede und Sicherheit. Also wenn ein politisches Regime sein wird, wo Stabilität und Wohlstand versprochen wird, so dass man sich eben nicht so viele Sorgen machen braucht. Und das ist die Zeit auch, wo Christen auch mit Warnsignalen leben sollen und sagen, okay, das sind Hinweise. Denn wir wissen als Christen, niemand kann Frieden stiften, solange unser Herz unversöhnt bleibt. Solange wir nicht Frieden mit Gott geschlossen haben, ist es schwierig, Frieden mit uns selbst und anderen zu stiften. Also, den Zeitpunkt genau kennt niemand, wenn Jesus kommt, wenn das Weltende kommt. Aber es kommt plötzlich wie ein Dieb in der Nacht. Es kommt plötzlich wie dieser Besuch, plötzlich war er da. Und Jesus bringt noch ein, oder Paulus bringt noch einen Vergleich mit diesen Schmerzen der schwangeren Frau. Wehen sind ja starke, krampfartige Schmerzen unmittelbar vor der Geburt. Das heißt, Paulus vergleicht diese schrecklichen Dinge, Ereignisse mit solchen Geburtsschmerzen. Und dieses Verderben, wie er es nennt, ist so unvermeidlich wie die Schmerzen einer schwangeren Frau. Die müssen kommen. Aber zugleich aber leiten diese Schmerzen ja etwas Schönes ein. Das, was die Frauen dann von einem Mutterglück sprechen. Das heißt, das kommt alles, aber bevor, also das leitet etwas ein, was am Ende für Christen etwas Schönes und Gutes sein wird. Und deshalb, Jesus kommt wieder, damit müssen oder wollen wir rechnen. Zweiter Gedanke, Jesus kommt wieder, darauf sollen wir oder können wir hoffen. Also ich wünsche mir, dass wir auch sollen hoffen und nicht nur können. Für manche ist es traurige Nachricht, dass Jesus wiederkommt, dass die Welt zu Ende geht oder mein persönliches Ende, Leben zu Ende geht. Für die anderen ist es eine fröhliche Nachricht. Christen sollen keine Angst haben vor diesem Ereignis, sondern Christen haben doch eine Hoffnung, eine echte Hoffnung. Und Apostel Paulus sagt hier und entfaltet hier diese Gedanken von Licht und Finsternis, vom Tag und Nacht. Es sind keine physikalischen Begriffe, die Paulus jetzt benutzt, sondern geistlich gemeint. Ja, das möchte ich kurz erklären. Paulus sagt, ihr seid Kinder des Lichtes. Das heißt, Jesus war da auf dieser Welt, das wissen wir. Und er hat von Gott erzählt, er hat für Gottes Reich geworben, er hat für die Liebe Gottes geworben. Und er erfüllte seinen Auftrag, wie wir es wissen, indem, dass er sein Leben am Kreuz ließ. Wofür? Er ließ sein Leben für die Schuld, für Sünde, für Ungerechtigkeit der Menschheit, für die Feindschaft, die zwischen Menschen und Gott stand, hat er sein Leben gelassen. Und damit hat er alles, was Menschen von Gott getrennt hat, alles, was den Menschen im Wege war, an Gott zu glauben, zu Gott zu kommen, sich zu nähern, damit hat er alles besiegt. Es gibt keine Kraft, es gibt keine Macht, es gibt keine Sucht, es gibt kein Dunkles oder Finst, was uns von Gott abhalten kann. Denn Jesus hat es besiegt. Das ist eine Tatsache. Das ist eine gute Nachricht. Und er ist auferstanden von den Toten. Und wir sehen auch in der Geschichte Zeugnis vom leeren Grab, von den Jüngern, die traurig waren und plötzlich voller Freude hinausgehen. Diese 500 Leuten, die nach der Auferstehung Jesus gesehen haben, Geschichtsschreiber, die eigentlich keine Christen sind, aber fixieren, wir haben den Jesus, der vorher da war, auch nach dem Tod gesehen. Die können es nicht einordnen, aber sie beschreiben es geschichtlich. Und er ist aufgefahren in den Himmel, wie wir gesungen haben. Aufgefahren in den Himmel oder wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Und er regiert dort. Also, Jesus hat Macht. Auch wenn wir ihn nicht sehen mit unseren leiblichen Augen, aber er ist in dieser Welt, er regiert und er hat Macht. Und eben weil er alles besiegt hat, dürfen wir ihn bieten. Herr, sei du auch mein persönlicher Herr. Vergib auch meine Schuld. Schenke mir Frieden mit dir. Das dürfen wir. Und Gott tut es. Und Jesus kann uns auch beantworten, denn er hat Kraft. Er hat nicht nur irgendwelche, er hat diese Macht und Autorität. Und er schenkt uns dann das Wissen, dass wir zu Gott gehören. Er schenkt uns die Hoffnung, die begründet ist, die nicht irgendwie vage ist. Sie ist begründet. Und deshalb sind Christen, haben wir schon gehört, ne? Bilden Christengemeinschaft eine GmbH, ja, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Das sind wir Christen, eine begründete Hoffnung. Und deshalb sagt Paulus hier, ihr seid Kinder des Lichtes, wenn ihr zu Gott gehört, wenn ihr euer Herz Gott geöffnet habt. Ihr gehört dazu. Menschen, die Kinder des Tages sind, Kinder Gottes. Und ihr braucht keine Angst haben vor dem Weltende. Denn was für Menschen ein Ende ist, ist für Christen ein Neuanfang. Ein Neuanfang für das Leben in der Ewigkeit. Und deshalb brauchen wir als Christen keine Panik haben, dass wir hier das oder jenes versäumen. Denn die Bibel spricht da sehr nüchtern und klar. Am Ende der Welt warten auf Christen eine Welt ohne Schmerzen, ohne Kriege, ohne Tränen, ohne Hungersnot, ohne Krankheit. Und dann hoffe ich doch sehr, dass unsere Fragen, Zweifel, all diese Überlegungen, die wir heute mit uns tragen, geklärt werden. Dass wir danach wirklich mit Gott Klarheit haben und glücklich sein können bei ihm. Und deshalb spricht Martin Luther von einem liebsten, jüngsten Tag. Keine Angst, keine Spur von Verzweiflung, sondern er sagt, der liebste, jüngste Tag wird kommen. Denn an diesem Tag werden unsere Sorgen und Schmerzen und Not zu Ende sein. Und an diesem Tag werden wir Jesus begegnen. Für Christen ein Höhepunkt, eine Hochzeit. Besser und mehr gibt's nicht. Und deshalb gibt es so wenig Hoffnung auf dieser Welt. Wir sehnen uns nach, oder viele sehnen sich nach Hoffnung, nach die begründet ist, die Halt hat. Und wir lesen von dieser Hoffnung in der Heiligen, also in der Bibel, im Heiligen Buch. Wir hören das in den Predigten. Und ich denke, diese Worte wie Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen, sondern sie werden alle erfüllt. Wir dürfen uns all das festhalten. Ein altes Zitat vom alten Bundespräsident Gustav Heinemann. Er sagt, die Großen dieser Welt gehen, Jesus kommt. Ein frommer Bundespräsident, Jesus kommt. Und auch die Offenbarung sagt, oder da sagt Jesus, ja, ich komme bald. Wir sind 2000 Jahre näher seinem Kommen angekommen. Und deshalb, Jesus kommt wieder. Darauf dürfen wir hoffen. Und dritter Gedanke, Jesus kommt wieder. Darum können wir heute mutig leben. Jesus kommt wieder, aber deshalb brauchen wir uns nicht verkriechen, sondern heute mutig leben. In der Gemeinde in Thessaloniki war eine Gefahr. Manche Menschen haben dieses zweite Kommen Jesu so erwartet, so ersehnt, dass sie aufgehört haben zu arbeiten. Jesus kommt ja bald wieder, also braucht man nicht arbeiten. Also haben sich ein bisschen durchgeschnorrt vielleicht, manche negativ. Die anderen haben es aus voller Motivation ernst gemeint, aber trotzdem. Dann sind etliche gestorben und die wurden traurig. Jesus ist immer noch nicht gekommen. Was ist los? Warum verzögert er? Ich denke, diese Problematik haben wir heute nicht. Heute ist eher andere Herausforderung bei uns. Ich beobachte es unter uns Christen, aber ich meine mich selbst auch dabei, dass wir heute eher der Gefahr der Lethargie hingegeben sind. So eine Art Betäubung durch alle Medien, durch alle Fernsehkanäle und Internet und so weiter. Der Gleichgültigkeit. Ach, alles, ja, alles gleichgültig, ich weiß nicht. Also spüren Sie das? Desinteresse am geistlichen Leben, am geistlichen Geschehen. Die Gefahr nehme ich heute sehr stark wahr. Und auch die gegenwärtige Lage, gerade von Corona-Bestimmungen und Verordnungen, geht ja auch nicht spurlos an uns vorbei, auch an den Christen. Und ich merke, wie viele Menschen, auch Christen, unter Passivität und Angst leiden. Aber nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern allgegenwärtig. Und wenn ich spreche mit einem oder anderen, auch geistlichen Leuten, alle klagen und sagen, die Gemeinde wird auseinandergerissen. Viele schlafen ein, gewöhnen sich an dieses sehr bequeme Leben. Und die Nachrichten aus der Medienlandschaft trüben unser Urteilsvermögen, versetzen uns in Angstzustand. Und ich habe es ja selber erfahren, vielleicht Sie auch, wenn du die ganze Zeit nur fokussiert bist auf die Meldungen und Nachrichten und so weiter, dann geht es ja nicht spurlos an dir vorbei. Das betäubt dich ein bisschen. Und da tun wir gut, wenn wir den Rat von Paulus beherzigen. Vers 6 heißt, lasst uns folglich nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachsam und nüchtern sein. Das bedeutet, dass wir die Zeichen der Zeit beobachten und uns von der gegenwärtigen Stimmung nicht durcheinander bringen lassen, nicht in Panik versetzen lassen, nicht uns lähmen lassen. Was bedeutet es? Nüchtern und weise, nüchtern. Wenn ich weiß, dass Alkohol meine Sinne trübt, meine Konzentration schwächt und Geschwindigkeit hemmt und alles oder auch mich hemmt in meiner, dann ist es gut, wenn ich nicht trinke, wenn ich Auto fahre, wenn ich unterwegs bin, wenn ich wichtige Dinge zu tun habe. Nüchternheit. Aber es ist weise, das auch zu tun, zu wissen und zu tun. Also Weisheit und Nüchternheit. Nicht nur wissen und nicht tun, das wäre Nüchternheit und Dummheit zugleich, ja? Sondern wissen und tun. Und deshalb denke ich, brauchen wir beides. Wir müssen um die Dinge wissen, aber wir müssen auch manches tun. Ich habe ein Zitat von Martin Luther gefunden. Luther schrieb, als er 1527 die Pest in Wittenberg ausbrach, folgendes Zitat. Wenn Gott tödliche Seuche schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich nach Hause, dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Wie aktuell. Zitat weiter. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn, also nicht dumm und überheblich und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Ich fand es hilfreich. Weise und nüchtern. nicht ängstlich verkriechen und sich in die Isolation begeben und dann überhaupt keinen Kontakt mehr mit keinem. Das ist ungesund und es bringt uns in Abhängigkeit. Manche leiden darunter wirklich, unter Depression, unter Alkohol, unter Pornokonsum, unter anderen Süchten. Und es ist schlimm, weil wir sind nicht für Einsamkeit gemacht. Das sind wir nicht. Und wenn ich weiß, das tut mir nicht gut, dass ich alleine bin, aber die gegenwärtige Lage ist einfach so, wie sie ist, dann ist es wichtig, dass wir uns verbinden. Und es gibt ja Gott sei Dank Technik, es gibt Gott sei Dank Telefonen, es gibt Gott sei Dank die Möglichkeit, auch Gottesdienst zu feiern, dass ich aufsuche solche Orte, die genehmigt sind, die erlaubt sind und im Abstand und mit Anstand uns begegnen, uns wahrnehmen, miteinander beten. Und natürlich gibt es auch geistliche Dinge, die für uns wichtig sind. Also, und das, dafür plädiert auch der Luther und sagt, da wo nötig ist, will ich verzichten auf jederlei Kontakt, auf alles. Aber da, wo meine Hilfe gebraucht wird, da, wo Nächstenliebe wichtig ist, da will ich frei und ohne Furcht gehen und den Dienst tun und meine Aufgabe machen. Und Gott wird mir beistehen. Das Ende ist zuerst mal aus. Und dazu ruft uns Apostel Paulus auf. Nüchternheit ist nicht etwas Spektakuläres. Unter Jugendlichen, wenn jemand sagt, oh, ich bin nüchtern, wird niemand sagen, das ist aber cool. Du bist echt nüchtern. Nüchternheit hat etwas zu tun damit, was die Christen schon vor langer Zeit, aber auch wir immer wieder brauchen. Mit Glaube, mit Liebe und mit Hoffnung. Der Glaube, der sich vollständig auf Gott verlässt, der so wichtig und elementar ist, dass ich jeden Tag aus diesem Vertrauen zu Gott auch lebe. Dazu gehört auch das Wort Gottes, höre, lese, mir zuspreche, gegenseitig ermutige, zusinge. Die Liebe, die aus der Quelle Gottes hinaussprudelt für uns, diese Vergebungsbereitschaft Gottes, die jeden Tag neu ist, die darf ich aus dieser Gottesquelle der Liebe holen und in Anspruch nehmen. Die brauche ich, die will ich, das ist wichtig für mich, sonst überlebe ich es nicht, geistlich sozusagen. Und die Hoffnung, diese begründete Hoffnung, die auf das Ziel schauen lässt, auch wenn es heute schwer ist, auch wenn es heute nicht geklappt hat, auch wenn heute der Erfolg ausgeblieben ist. Aber dieses Ziel dieses Heils, Jesus kommt wieder, diese Hoffnung lässt mich da nicht alleine. Und deshalb zu allen Zeiten haben Christen sich an diesen Glauben, Liebe und Hoffnung auch gehalten. Und das wird auch in unserem Text thematisiert. Darin sollen wir uns gegenseitig erinnern und ermutigen. Dazu brauchen wir die Gemeinschaft untereinander. Und ich bin sehr froh und dankbar, auch wie Inga gesagt hat, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir uns Mut zusprechen können, dass wir mit dem lebendigen Gott gemeinsam verbunden sein können. Und manchmal denke ich, vielleicht ist diese Corona-Zeit auch eine Testzeit für jeden Einzelnen, wie er in der Zeit von Montag bis Samstag mit Gott lebt. Wie lebe ich alleine? Wenn der Pastor mich nicht ermutigt, wenn die Jugendkreise oder andere Kreise ausbleiben, wie gestalte ich mein geistliches Leben? Vielleicht ist es auch so eine Prüfungszeit für uns, für Christen, dass wir diesen Zugang lernen oder entdecken oder wiederentdecken und sagen, das ist wichtig, dass ich selbst zu dieser Quelle gehe. Dazu brauchen wir die Gemeinschaft untereinander, aber dazu brauchen wir auch die Liebe Gottes und dazu brauchen wir auch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Gott helfe uns dabei. Amen.